Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Die MotoGP droht ein wenig langweilig in dieser Saison zu werden. Marc Marquez gewinnt schon wieder. Und dieses Mal das Rennen in Le Mans in Frankreich. Und das gewinnt er wieder auf überzeugende Art und Weise. Dazu haben wir in der Moto2 noch einen Sieger gehabt, der ja mit Francesco Bagnaia auch einer ist, den wir schon häufiger gesehen haben. Dafür haben wir total wildes Durcheinander in der Moto3. Darüber müssen wir sprechen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und das machen wir zusammen mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Und da steht mir jetzt zur Verfügung Ruben Zimmermann, der auch gleichzeitig bei Eurosport die Moto3-Rennen kommentiert. Hallo Ruben.
So ist es. Servus zusammen.
Ruben, ich habe gerade erwähnt und ich habe es vielleicht ein ganz kleines bisschen vorweggenommen, aber uns droht etwas die Langeweile in der MotoGP. Wir haben mit Marc Marquez wieder einen Sieger gehabt, wie wir ihn so häufig in dieser Saison schon erlebt haben. Er hat sein drittes Rennen hintereinander gewonnen und führt jetzt mit fast 40 Punkten in der Gesamtwertung vor Maverick Viñales. Wir werden über das Rennen und insgesamt über die einzelnen Fahrer dann gleich noch sprechen, aber die Sorge, dass diese MotoGP-Saison langweilig werden könnte, scheint nicht unberechtigt zu sein.
Nee, die ist überhaupt nicht unberechtigt. Er hat jetzt den dritten Sieg in Folge geholt und den dritten, wie du gerade schon richtig gesagt hast, relativ überlegenen Sieg. Als er dann einmal vorne war, ist kein anderer von hinten mehr rangekommen. Er hat natürlich dieses Mal auch ein bisschen davon profitiert, wo wir sicherlich auch noch drüber sprechen werden, dass sich eben unter anderem mit Zarco und Dovizioso zwei große Konkurrenten sozusagen selbst auf dem Weg, aus dem Weg geräumt haben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich persönlich jetzt auch die Befürchtung habe, dass es in dieser Saison relativ langweilig werden könnte. Weil wenn wir uns die WM mal anschauen, da ist er jetzt mit 36 Punkten vor Viñales. Und er hat ja sogar in Argentinien diese Nullrunde drin gehabt. Das ist ja ein Rennen, was er normalerweise auch gewonnen hätte. Wenn er da nicht diesen kompletten Blackout gehabt hätte an diesem Wochenende, dann hätte er das Ding auch gewonnen. Und dann hätte er jetzt aus 5 Rennen 4 Siege und einen zweiten Platz aus Katar. Und leider ist das kein Zufall. Ich sag leider, weil wir uns natürlich alle eine spannende Saison wünschen. Aber ja, also es ist kein Zufall. Es ist tatsächlich so, wie momentan einfach die Kräfteverhältnisse sind in der MotoGP. Er ist einfach momentan der stärkste Fahrer. Und das leider mit Abstand.
Er ist der stärkste Fahrer. Hat er auch das beste Material auf seiner Honda? Ich meine, Dani Pedrosa, der das gleiche Motorrad fährt, fährt ja in Anführungsstrichen etwas hinterher.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist halt nicht nur Marc Marquez. Also ich glaube, es ist nicht nur Marc Marquez und es ist auch nicht nur die Honda. Es ist einfach diese Kombination, die einfach in diesem Jahr unglaublich gut funktioniert. Ich glaube schon, dass die Honda auch ein sehr gutes Motorrad ist in diesem Jahr. Das haben wir ja gesehen, unter anderem durch den Sieg von Cal Crutchlow auch in Argentinien. Also Honda hat ja 4 von 5 Rennen tatsächlich gewonnen, 3 eben durch Marquez, 1 durch Crutchlow. Pedrosa hatte ein bisschen Pech auch immer, darf man dabei auch nicht vergessen. In Jerez wäre er sicherlich gut fürs Podium gewesen, wenn er da nicht diesen Crash gehabt hätte. Aber unterm Strich ist es einfach diese Kombination Marquez-Honda, wie wir es ja auch in den Vorjahren schon sehr oft gesehen haben. Das funktioniert einfach am besten. Er ist derjenige, der mit dieser Honda einfach am besten klarkommt. Und 2018 scheint einfach diese Kombination so überlegen zu sein, zumindest war es jetzt in den ersten Rennen so, dass es für alle anderen ganz schwer wird, da ranzukommen. Vor allem dann, wenn man eben nicht konstant punktet, womit wir wieder bei einem Punkt sind, den wir ja vor 2 Wochen schon mal besprochen haben, wie wichtig eben diese Konstanz ist. Und die legt ein Marquez momentan eben, wenn wir Argentinien mal rausnehmen, auch an den Tag und ein Dovizioso beispielsweise leider nicht.
Mhm. Wir sprechen gleich über Dovizioso, über Johann Zarco. Wir müssen allerdings erstmal über die Startaufstellung sprechen, weil da führte Johann Zarco, er hatte sich die Pole Position geholt vor Marc Marquez und Danilo Petrucci, Andrea Iannone auf Platz 4, Dovizioso und Jorge Lorenzo auf den Plätzen 5 und 6. Marc Marquez hat sich dann für das Rennen, für den Medium-Reifen vorne und hart hinten entschieden. Zarco für Medium vorne und Soft hinten. Und Marc Marquez war von den ersten, ich muss jetzt mal runtergucken, er war der einzige Fahrer, der einen harten Reifen hinten drauf hatte. Warum diese Entscheidung für den harten Reifen bei Marc Marquez? Was macht die Strecke, dass Marc Marquez hier den harten Reifen gewählt hat?
Ich glaube, das hat im Endeffekt einfach was mit der persönlichen Vorliebe zu tun. Das hat man eigentlich am ganzen Wochenende schon beobachten können, dass die meisten Piloten eben mit einem weichen Reifen unterwegs waren. Und Marquez hat auch in den Trainings beziehungsweise im Warm-up, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch schon diesen harten Reifen ausprobiert. Der hat einfach für ihn auf dieser Strecke besser gepasst. Und insofern war es klar, dass er am Anfang Probleme haben würde, so wie es ja dann auch war, weil dieser harte Reifen eben einfach länger braucht, um auf Temperatur zu kommen. Und das ist der Grund gewesen, warum er eben nicht direkt in der ersten Runde an allen vorbeigezogen ist. Er hat ja dann tatsächlich auch erstmal ein, zwei Positionen verloren, eben gegen diese Fahrer, die mit dem weicheren Reifen unterwegs waren, weil dieser weichere Reifen eben am Anfang des Rennens Vorteile bietet. Aber sobald dann der harte Hinterreifen bei Marquez einmal auf Temperatur war, wie wir gerade ja schon gesagt haben, ist er dann im Prinzip allen anderen davongefahren. Ja, es ist einfach so, man hat momentan das Gefühl, egal was er macht, er ist einfach der Schnellste, ob er jetzt den weichen Reifen hat oder den harten. Wie gesagt, das ist im Endeffekt eine Entscheidung auch, die immer mit der Vorliebe des Fahrers zu tun hat. Er hatte eben den Eindruck, dass er den harten Reifen oder dass dieser Reifen für ihn persönlich am besten funktioniert. Und es hat sich am Ende dann ausgezahlt.
Man hatte in den ersten Runden so ein bisschen das Gefühl, dass sich Marc Marquez so wie eine, so eine Schlange nähert, seinen Opfern. Und vorne haben sich alle gegenseitig rausgekegelt. Wir sprechen jetzt gleich über Andrea Dovizioso zum Beispiel oder über Johann Zarco. Und er fuhr seinen Reifen hinten ein. Und dann, als es dann soweit war, dass der Reifen dann auf Temperatur war, du hast es gesagt, hat er sich alle vorgenommen, die Gegner. Und seine Gegner, die sind zum Teil so ein bisschen an Übermotivation gescheitert. Weil bevor wir über Andrea Dovizioso sprechen, müssen wir über Johann Zarco sprechen. Johann Zarco, der Letzte, der beim letzten Rennen eine so überragende Rolle gespielt hatte und dort wirklich eine fantastische Leistung gezeigt hatte auf Platz 2 beim Rennen in Spanien, der hatte jetzt hier in der 7. Runde vielleicht etwas aus Übermotivation, auf jeden Fall hatte er die Kontrolle über das Motorrad verloren, nachdem ihn Marc Marquez dann überholt hatte. War Johann Zarco, hatte er zu sehr das Messer zwischen den Zähnen? Hat er zu angriffslustig gefahren? Warum ist Zarco da ausgeschieden?
Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund. Also er war am Samstag nach seiner Pole Position, so ist meine Vermutung zumindest, einfach zu sehr auf diesen Sieg fokussiert. Er wollte es mit aller Macht, weil also wir waren ja auch selbst mit Eurosport vor Ort in Le Mans und es war wirklich eine unglaubliche Stimmung. Also die standen da auf den Tribünen natürlich alle hinter Johann Zarco. Und ich glaube tatsächlich, dass ihm das am Ende so ein bisschen auf gut Deutsch gesagt oder im übertragenen Sinne das Genick gebrochen hat, weil er natürlich wusste, dass Le Mans eine Strecke ist, die ihm auch liegt. Das hat er ja im Vorjahr auch schon gezeigt, als er auf dem Podium stand. Es war eine Strecke oder es ist eine Strecke, die grundsätzlich auch für Yamaha relativ gut ist. Und ich glaube, deswegen hat er vielleicht zu verkrampft einfach versucht, diesen Sieg auch zu erreichen und hat sich eben nichts und hat sich eben nicht damit zufrieden gegeben, vielleicht am Ende nur in Anführungszeichen aufs Podium zu fahren, was ja auch schon eine gute Leistung gewesen wäre. Und normalerweise ist er ja eigentlich auch ein Fahrer, der genau das kann, nämlich dieses taktische Fahren, dass er eben auch im richtigen Zeitpunkt merkt, okay, heute ist nicht mehr drin, heute kann ich nicht mithalten vorne, dann nehme ich halt diesen zweiten Platz mit oder den dritten Platz oder was halt auch immer möglich ist für ihn. Aber gestern, beziehungsweise vorgestern war es, glaube ich, einfach wirklich so, dass er diesen Sieg haben wollte und wie du schon richtig gesagt hast, mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs war. Man hat das im Prinzip ab der ersten Runde gesehen, dass er komplett auf Risiko, auf Aggression gefahren ist und der Crash war dann leider nur eine logische Konsequenz. Das ist für ihn schade, das ist vor allem auch für die Fans schade, denn es war wirklich nach diesem Rennen in Le Mans richtig leise. Also diese komplette Partystimmung, die vor dem Rennen herrschte, komplett weg. Die waren alle ordentlich bedient und vielleicht gehört es auch zum Lernprozess dazu, weil wir reden jetzt über einen Johann Zarco immer schon so, als wäre er schon seit Jahren mit dabei. Es ist ja gerade mal seine zweite Saison in der MotoGP und die erste Saison eigentlich, in der man ihn auch wirklich ernst nimmt als einen Fahrer, der eben auch um Siege mitkämpfen kann. Und ich glaube, dass das vielleicht jetzt einfach zu diesem Lernprozess dazugehört, dass er eben lernen muss, auch mit dieser Erwartungshaltung, die sich da aufbaut, umzugehen.
Das wollte ich gerade nämlich sagen. Er ist in seinem zweiten Jahr und wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, es ist sein Heim-Grand Prix. Er kommt als Weltmeisterschaftszweiter schon dahin und die Stimmung wird großartig sein. Dass dann vielleicht so ein bisschen das Gehirn ausschaltet, das ist ja nachvollziehbar.
Ja, Absolut, also das sehe ich ganz genauso. Es ist auf menschlicher Ebene absolut nachvollziehbar und es passiert ja auch nicht nur ihm. Also wenn wir uns anschauen, andere Piloten haben ja auch immer mal wieder Aussetzer ist jetzt ein schwieriges Wort, die Situation ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber wir haben ja gerade auch über Marc Marquez gesprochen oder nochmal über diesen Vorfall in Argentinien gesprochen, wo er eben auch einfach dann den Überblick verloren hat, wo er dann auch nicht mehr realisiert hat, dass er eben dieses Rennen nicht gewinnen kann und dann mit der Brechstange versucht hat, an allen vorbeizufahren. Es ist, wie gesagt, bei Zarco jetzt was anderes gewesen in Le Mans, aber da sieht man halt, dass selbst den erfahrenen Piloten das passieren kann, dass sie einfach im Kopf irgendwann diesen Punkt nicht mehr oder diesen Punkt überschreiten, an dem sie halt merken, was möglich ist und was nicht und an dem man dann nur noch auf den Sieg fokussiert ist und alles andere ausblendet und das kann vorkommen. Es ist natürlich ärgerlich, dass es ihm jetzt ausgerechnet beim Heimrennen passiert ist.
Richtig ärgerlich ist es auch für Andrea Dovizioso gelaufen, der sich erst mit einem Überholmanöver an Zarco ist er vorbeigegangen, der sich erst an die Spitzenposition geholt hatte und dann nur eine Kurve später dann rausgefallen ist. Andrea Dovizioso mit seinem zweiten Salto Nulle hintereinander. Und eigentlich wollte er ja mit Marc Marquez um die WM kämpfen. Eigentlich gehörte er zu den Top-Favoriten mit auf diese Weltmeisterschaft. Jetzt hat er allerdings einen Sieg geholt, ganz zu Anfang. Dann hat er zwei Plätze im vorderen Feld gehabt, allerdings auch nicht auf dem Podium. Und jetzt zwei Nuller hintereinander. Für Andrea Dovizioso läuft es gar nicht gut. Was meinst du, woran liegt das bei Andrea Dovizioso?
Ich finde bei Dovizioso, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, dann muss man ein bisschen unterscheiden, weil da wirklich Le Mans das einzige Rennen war, wo man ihm im Prinzip einen Vorwurf machen kann. In Katar hat er gewonnen, das war sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und dann bin ich persönlich der Meinung, dass diese Plätze 6 und 5, die er in Argentinien und Austin geholt hat, eigentlich auch genau das Richtige waren, weil da sind wir wieder bei diesem Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann musst du eben das mitnehmen, was drin ist. Und es war eben in Argentinien und Austin so, dass eben diese Plätze 6 und 5 für ihn das persönliche Maximum waren. Und das hat er eigentlich genau richtig gemacht. Er hat eben nicht versucht, mit aller Kraft aufs Podium zu fahren und hat dann diese Punkte mitgenommen für die WM. Das war einzig richtig. Auch in Jerez zuletzt kann man ihm keinen Vorwurf machen. Da war er ja verstrickt in diese Kollision mit Lorenzo und Pedrosa, wo er eigentlich von allen dreien noch am wenigsten falsch gemacht hat. Das war einfach Pech. Und jetzt Le Mans ist wirklich das Einzige, wo ich sagen muss, na, das hat er sich jetzt einfach selbst zuzuschreiben. Und es ist vor allem ärgerlich, weil ich glaube, er hätte eine Chance gehabt, dieses Rennen zu gewinnen. Er wäre, das habe ich vor dem Rennen auch schon gesagt, vielleicht der Einzige gewesen, der Marquez wirklich hätte gefährlich werden können. Und ja gut, im Endeffekt erfahren werden wir es jetzt sowieso nie mehr, ob es geklappt hätte oder nicht. Ich persönlich glaube, er hätte mit Marquez um den Sieg kämpfen können. Das hat sich dann nach seinem Sturz halt erledigt und er hat danach aber auch sofort seinen Fehler eingesehen. Also er weiß selber auch, dass er da Mist gebaut hat gestern, hat gesagt, das ist ein Fehler, der ist eigentlich inakzeptabel. Und wenn wir uns jetzt die WM anschauen, ich meine, er liegt auf Platz 9. Das ist ganz weit weg von dem. Ja, inakzeptabel, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist, wie gesagt, nicht nur seine Schuld. In Jerez wurden ihm ja auch diese 18 Punkte wahrscheinlich oder beziehungsweise 20 Punkte für den zweiten Platz oder 16 für den dritten geklaut, in Anführungszeichen, durch diesen Unfall. Hier hat er jetzt auch wieder ein Podium weggeworfen, dieses Mal eben durch eigenes Verschulden. Aber im Endeffekt ist es halt eigentlich auch egal, ob es deine eigene Schuld ist oder nicht, weil die reinen Zahlen, die sprechen eine eindeutige Sprache. Er ist jetzt 49 Punkte hinter Marc Marquez. Das bedeutet, das sind im übertragenen Sinne eigentlich zwei Siege, bei denen Marquez jeweils nicht ins Ziel kommt. Es ist natürlich noch relativ früh in der Saison. Wir haben gerade mal 5 Rennen hinter uns. Da kann einiges noch passieren. Aber 49 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt halte ich fast schon für zu viel. Also Andrea Dovizioso wird sicherlich 2018 auch noch Rennen gewinnen. Da lege ich mich fest. Aber Stand jetzt würde ich sagen, WM-Titel ist für ihn zu 90% eigentlich gelaufen.
Lass uns, bevor wir über weitere Verlierer dieses Rennens sprechen, lass uns über einen ganz großen Gewinner dieses Rennens sprechen. Das ist Danilo Petrucci, der eine eher unauffällige Saison bislang hatte. Er hatte einen Platz 4 in Spanien, hatte am Anfang einen Platz 5 in Katar. Ansonsten ist er relativ im Feld so mitgeschwommen. Aber hier, zweiter Platz, nur 2 Sekunden hinter Marc Marquez, der bislang größte Erfolg für Danilo Petrucci. Kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste oder hatte sich das schon in Spanien angekündigt?
Ich glaube, in Spanien angekündigt hatte es sich prinzipiell noch nicht, weil dieser vierte Platz natürlich auch immer ein bisschen verzerrt ist durch die Ausfälle. Also rechnen wir da jetzt mal Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa noch rein, dann wäre er maximal Siebter geworden. Crutchlow ist ja da auch gestürzt und ein Rins. Also ohne diese ganzen Zwischenfälle wäre er wahrscheinlich nicht so weit vorne gelandet. Hier muss man natürlich auch sagen, hat er einerseits davon profitiert, dass Dovizioso wieder gestürzt ist. Aber ich glaube, dieser zweite Platz ist trotzdem nicht unverdient. Weil wenn man sich mal anschaut, wen er geschlagen hat dabei, unter anderem ist er ja vor Rossi geblieben, der konnte nicht mithalten mit ihm. Er hat am Ende, beziehungsweise gegen Mitte des Rennens, hat er ja auch Lorenzo überholt auf der Werks-Ducati. Den hat er auch hinter sich gelassen. Insofern ist es für ihn ein verdienter zweiter Platz auf jeden Fall. Und es ist vor allem auch ein zweiter Platz genau zum richtigen Zeitpunkt, denn das war ja auch wieder mal ein großes Thema an diesem Wochenende, die Verträge für 2019. Bei Ducati hat man jetzt Andrea Dovizioso bestätigt für 2019 und 2020. Das war eigentlich sowieso nur Formsache, beziehungsweise da ging es eigentlich nur ums Geld, da hat man sich jetzt einigen können. Und was diese zweite Ducati angeht, da gibt es halt einen relativ heißen Kampf zwischen Lorenzo natürlich, der, sofern er bei Ducati bleibt, deutliche Abstriche beim Gehalt machen müsste. Und Ducati natürlich sagt, nö, so wie du momentan fährst, zahlen wir dir deutlich weniger. Und wenn man sich da nicht einigen kann, dann ist Petrucci, das sagt man bei Ducati auch ganz klar, einer der ersten Kandidaten. Und zwar neben seinem Pramac-Teamkollegen Jack Miller. Und mit diesem zweiten Platz hat er sich natürlich jetzt nochmal in eine sehr, sehr gute Position gebracht für diese Werks-Ducati 2019 eben. Und da wird es natürlich für ihn jetzt auch darum gehen, diese Ergebnisse weiter zu bestätigen. Weil dieser eine zweite Platz würde ich jetzt mal schätzen, nicht reichen, um Ducati komplett zu überzeugen. Aber wenn er jetzt diese Leistung bestätigen kann und sich dann auch bei den kommenden Rennen immer so, vielleicht nicht unbedingt auf dem Podium, aber so ums Podium herum, Plätze 4, 5 einsortieren kann, dann hat er, glaube ich, relativ gute Karten.
Naja, aber er ist im Moment auf Platz 5 in der Gesamtwertung und das nur 5 Punkte hinter Maverick Vinales. Der
Und damit ja bester Ducati-Pilot.
Ja, und damit bester Ducati-Pilot, du sagst es. Maverick Vinales, der hatte mal wieder ein Wochenende, ja, zum Vergessen. Sein letzter Sieg, das habt ihr auf motorsporttotal.com auch nochmal herausgestrichen, liegt jetzt 365 Tage zurück. Er hat jetzt ein ganzes Jahr lang kein Rennen gewonnen. Und eigentlich mit seinen Fähigkeiten, auch mit seinem Motorrad, müsste es anders laufen, müsste er am Rennen gewinnen. Warum gewinnt Maverick Vinales im Moment keine Rennen? Er ist auf Platz 2 in der Gesamtwertung und trotzdem 36 Punkte hinter Marc Marquez, was ja durchaus eine andere Liga ist. Warum läuft es für Maverick Vinales in dieser Saison noch nicht so? Ich meine, wir jammern auf hohem Niveau, trotzdem erwartet man mehr von Vinales.
Ja, einerseits jammern wir auf einem hohen Niveau, das stimmt, du hast es gesagt, der ist ja immer noch WM-Zweiter, also der ist jetzt nicht so wie ein Jorge Lorenzo irgendwo im Niemandsland der WM. Aber auch das hast du ja gerade schön gesagt, er hat halt diese eigenen Ansprüche und er hat ja vor allem auch das Talent, dass er eigentlich deutlich weiter vorne mitfahren sollte. Und ich habe das bei motorsporttotal.com in meiner Kolumne am Montag ja auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet, was eigentlich so in diesen letzten 365 Tagen bei Maverick Vinales passiert ist, weil wenn wir uns mal zurückerinnern, sein letzter Sieg, der eben genau vor einem Jahr in Le Mans war, da sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass der 2017 Weltmeister wird. Der hatte einen super Lauf, hatte 3 der ersten 5 Rennen gewonnen, hatte mit diesem Sieg in Le Mans auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Und dann ging es im Prinzip so Stück für Stück bergab. Und ich glaube wirklich, bei ihm ist es, also einerseits natürlich hat auch die Yamaha so ein bisschen Teilschuld daran, weil es ist momentan einfach nicht das beste Motorrad im Feld, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube aber, dass Vinales größtes Problem momentan sein eigener Kopf ist, weil er auch momentan nicht mehr wirklich weiß, wo vorne und hinten ist. Er arbeitet in alle möglichen Richtungen, probiert dies, probiert das und es will einfach nicht funktionieren. Und auf dieser psychologischen Ebene ist er, glaube ich, momentan in einem ganz tiefen Loch drin, weil er einfach weiß, er weiß es ja auch selbst, dass er eigentlich das Talent hat, dass er vorne mit einem Marc Marquez um Rennsiege kämpfen sollte. Und jetzt ist er halt in Le Mans wieder Siebter geworden, wie auch schon zuvor in Jerez. Und er weiß halt auch, dass er da eigentlich nicht hingehört. Aber genau das, dieses Wissen, dass es eigentlich besser gehen sollte, aber dass man es einfach nicht hinbekommt, die Kurve wieder zu kriegen, ich glaube, das setzt ihm unglaublich zu. Ich bin auch kein Psychologe. Ich weiß auch nicht, wie man ihm da jetzt am besten helfen könnte. Aber ich meine, Valentino Rossi zum Beispiel hat ja in Le Mans gezeigt, dass es geht, mit der Yamaha aufs Podium zu fahren. Er ist Dritter geworden. Und Vinales war fast 20 Sekunden hinter Rossi. Und das ist eigentlich nochmal die größere Strafe. Weil wenn du weißt, es geht eigentlich auch vom Motorrad her zumindest ein bisschen besser. Und dein Teamkollege, den du eigentlich oder bei dem du eigentlich den Anspruch hast, ihn im Griff zu haben, wenn der dann plötzlich 20 Sekunden vor dir ins Ziel kommt, es ist natürlich dann psychologisch auch nochmal so ein Nackenschlag, den er kassiert. Und ich glaube, das ist momentan bei ihm einfach so eine Abwärtsspirale. Und da wieder rauszukommen, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, das wird für ihn kein leichtes. Er bräuchte jetzt mal irgendein Erfolgserlebnis. Gut, ich meine, er stand in Austin als Zweiter auf dem Podium. Da hat man gedacht, okay, vielleicht bringt das jetzt ein bisschen was. Aber ja, die letzten beiden Rennen waren jetzt auch wieder nichts. Also schwierig.
Er ist auch die Titelfigur eurer Kolumne, beziehungsweise deiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und du hast dir Maverick Vinales da rausgesucht. Seit 365 Tagen ohne Sieg hier in der MotoGP.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Wir haben noch weitere Themen hier aus der MotoGP, über die wir sprechen müssen. Unter anderem über Altmeister Valentino Rossi, aber wir müssen auch über Cal Crutchlow sprechen. Cal Crutchlow, der nicht unbedingt wirklich groß für Aufsehen gesorgt hatte hier bei diesem Rennen, der zwar auf Platz 8 in der Gesamtwertung ist, aber der eine Horrornacht vor diesem Rennen hatte. Ruben, was ist da passiert bei Cal Crutchlow? Er ist angetreten, er ist sogar in die Punkte gefahren, aber es sah nicht gut aus um Cal Crutchlow.
Ja, der hatte am Samstag einen richtig heftigen Highsider, wurde da von seiner Honda sowas von abgeworfen, dass man wirklich gedacht hat, okay, der fährt am Sonntag kein Rennen mehr. Wurde dann auch direkt nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht und hat auch die ganze Nacht da verbracht. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ohne zu schlafen. Und ist dann wirklich bis 8.30 Uhr am Sonntag, also bis kurz vor dem Warm-up im Krankenhaus geblieben. Und dann hat er gesagt, so, ich fahre jetzt mal zur Rennstrecke. Alle Ärzte waren natürlich komplett aus allen Wolken, haben gesagt, du kannst doch so kein Rennen fahren. Du hast hier innere Blutungen gehabt am Samstag. Das kannst du doch nicht machen. Aber das ist halt diese Rennfahrermentalität. Und gerade bei den Motorradfahrern, die kennen da ja wirklich nichts. Da hat er sich halt wirklich dann ins Auto gesetzt, ist zur Strecke gefahren, hat das Warm-up gefahren, hat dann später das Rennen gefahren und ja tatsächlich auch noch diesen achten Platz mitgenommen. Also die Auszeichnung für den harten Knochen des Wochenendes, die geht auf jeden Fall mal an Cal Crutchlow. Wir hatten ja ein ähnliches Szenario schon mit Dani Pedrosa, der ja auch die vergangenen Rennen mit einer Handverletzung bestritten hatte. Also wieder mal ein Beweis dafür, diese Jungs sind unfassbar hart im Nehmen und das ist, glaube ich, für uns Otto-Normalverbraucher gar nicht nachzuvollziehen, was die teilweise leisten.
Letztes Jahr hatten wir das ja auch mit Valentino Rossi, als er sich das Bein gebrochen hatte, und Beinbruch beziehungsweise Handverletzung, alles schön und gut, aber Cal Crutchlow hatte innere Blutung. Muss man ihn da nicht eventuell dann auch mal stoppen? Muss da nicht mal einer sagen, okay, Cal, bis hierher und nicht weiter, das ist diese Woche nichts, du musst an deine Gesundheit denken?
Ja, einerseits muss man das sicherlich irgendwann. Die Frage ist halt immer, wo man diese Grenze zieht.
Ja.
Also die MotoGP tut schon alles, um ihre Fahrer zu schützen. Also es werden alle Fahrer vor dem Rennen durchgecheckt, beziehungsweise alle Fahrer, die vorher einen Unfall hatten, wo man schon sieht, oh, der war ein bisschen heftiger, die müssen sofort erstmal ins Medical Center und da wird dann halt entschieden, ob man weiterfahren darf an diesem Wochenende oder nicht. Es gab auch schon oft genug den Fall, dass man auch gesagt hat, nee, du fährst nicht mehr. Als Fahrer ist die grundsätzliche Einstellung immer, ich fahre, egal was du hast. Also ich glaube, da könnte dir auch der Arm fast abfallen, da würdest du sagen, nö, ich setze mich jetzt aufs Motorrad. Insofern ist man da bei der MotoGP auch darauf bedacht, die Fahrer so ein bisschen vor sich selbst zu schützen. Das macht man auf jeden Fall. Ich selber bin jetzt halt auch kein Arzt und kann auch nicht sagen, wie schlimm die Verletzungen von Crutchlow wirklich waren. Was wir eben wissen oder was kommuniziert wurde, war eben, dass es tatsächlich diese inneren Verletzungen gab, wo ich persönlich als Laie auch sagen würde, naja, also ich würde den jetzt nicht mehr fahren lassen, aber ich glaube, die medizinische Abteilung der MotoGP ist da schon gut genug zu wissen, dass man da einschätzen kann, ab wann geht's nicht mehr oder wie lange geht es noch. Und ja, in dem Fall hat man jetzt halt entschieden, es geht, Crutchlow kann fahren und ja, wenn man als Fahrer, wie gesagt, die Freigabe bekommt, dann fährt man auch.
Der Junge ist alt genug, der muss das selber wissen.
Richtig.
Über einen müssen wir noch sprechen, das ist Valentino Rossi. Der ist nun wirklich alt genug. Der hat hier den dritten Platz erreicht in Le Mans, hat hinterher aber gesagt, ja, vielleicht bin ich einfach nicht mehr schnell genug. Es war jetzt das zweite Podium für ihn und eigentlich steht er dann auch ganz gut da mit Platz 4 in der Gesamtwertung und trotzdem wirkt er im Moment nicht so richtig zufrieden. Was ist los bei Valentino Rossi?
Ich glaube, bei Valentino Rossi haben wir auch das Gleiche wie bei Maverick Vinales einerseits natürlich, nämlich dass die Yamaha einfach momentan immer noch nicht gut genug ist. Aber ich finde tatsächlich, dass Rossi da vielleicht auch ein bisschen zu selbstkritisch dann ist, weil wenn wir uns die WM anschauen, mit 56 Punkten liegt er auf Platz 4 und auch nur 3 Punkte hinter Vinales eben. Das heißt, wenn wir diesen Überflieger Marc Marquez mal rausrechnen, dann wäre Rossi ja mittendrin im WM-Kampf eigentlich. Also insofern, das muss man immer alles ein bisschen in Relation setzen. Ich persönlich finde tatsächlich, Rossi fährt gar keine so schlechte Saison. Er stand jetzt zum zweiten Mal auf dem Podium, dazu dieser vierte Platz in Austin, der fünfte in Jerez. Also der ist schon immer, trotz dieser Beschränkungen, die er durch die Yamaha in diesem Jahr hat, relativ weit vorne dabei. In Argentinien hätte er ja auch Punkte mitgenommen, wenn wir nicht den Zwischenfall mit Marquez gehabt hätten. Also der macht das schon ordentlich. Das ist meine persönliche Meinung. Er fährt nicht schlecht. Das einzige Problem, was er natürlich hat, ist, dass er Rennen gewinnen möchte und dass er Weltmeister werden möchte. Und ja, der Einzige eigentlich, der das verhindert in diesem Jahr, das ist eben Marc Marquez. Das muss man immer alles in Relation setzen. Er steht ja in der WM unter anderem vor einem Dovizioso, vor einem Lorenzo, weit vor einem Lorenzo, ungefähr auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen, mit Vinales. Wie gesagt, das ist alles ordentlich, was Valentino Rossi macht. Insofern denke ich keinesfalls, dass er zu langsam ist. Er kann ja immer noch mit den ganzen Jungs mithalten. Es gibt halt nur einen einzigen, mit dem man nicht mithalten kann, und das ist Marc Marquez. Und das ist genau das, worüber wir am Anfang der Sendung ja gesprochen haben. Dieser Marquez ist dieses Jahr, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, einfach zu gut. Wenn man den mal rausrechnen würde aus der WM, dann hätten wir einen richtig spannenden Kampf. Und in dem wäre eben unter anderem auch ein Valentino Rossi voll dabei.
Ja, leider können wir ihn nicht rausrechnen. Marc Marquez, leider führt er die Gesamtwertung zu stark an. Das Rennen hier am Wochenende hat Marc Marquez gewonnen vor Danilo Petrucci und Valentino Rossi. Jack Miller auf Platz 4 und Dani Pedrosa auf Platz 5. In der Gesamtwertung führt Marc Marquez vor Maverick Vinales, 36 Punkte vor Maverick Vinales. Dahinter Johann Zarco immer noch auf Platz 3 nach seinem Ausfall. Valentino Rossi auf Platz 4, Danilo Petrucci auf 5 und Jack Miller auf 6. Das war die MotoGP. Aber auch in der Moto2 und in der Moto3 hatten wir Ergebnisse. Und wir können in der Moto2 darüber berichten, dass Francesco Bagnaia das dritte Rennen gewonnen hat in dieser Saison und hat hier vor Alex Marquez gewonnen. Und auf Platz 3 ist Juan Mir eingelaufen. Juan Mir, der letztes Jahr noch Moto3 gefahren ist. Marcel Schrötter auf Platz 4 hat sein bestes Ergebnis in dieser Saison gebracht. Aber auch Francesco Bagnaia in der Moto2 setzt sich so langsam ab vom Feld. 25 Punkte Vorsprung für ihn auf den zweiten Miguel Oliveira. Das ist schon eine kleine Hausnummer.
Das ist absolut eine Hausnummer. Ich glaube, dass wir nicht ganz diese Ausmaße sehen werden in diesem Jahr in der Moto2, wie wir es in der MotoGP sehen mit Marquez. Aber Bagnaia war auch schon mein persönlicher Tipp vor der Saison als Weltmeister in der Moto2. Es ist, glaube ich, insgesamt doch noch ein bisschen ausgeglichener. Also wir haben da mit Miguel Oliveira, Alex Marquez und auch dem Lorenzo Baldassari eigentlich noch Piloten dahinter, die durchaus auch in der Lage sein werden, noch Rennen zu gewinnen in diesem Jahr. Ich glaube tatsächlich, auf lange Sicht wird Bagnaia der Stärkste sein in der mittleren Klasse. Er hat natürlich auch den Vorteil, dass er relativ befreit fahren kann, weil er halt weiß, dass er im nächsten Jahr sowieso in die MotoGP aufsteigt. Ganz egal, ob er Weltmeister wird oder nicht. Das hilft ihm vielleicht auch ein bisschen, den Kopf frei zu haben, weil er sich eben darüber keine Gedanken machen muss. Und ja, also jetzt in Le Mans auch du hast es angesprochen, sein dritter Sieg. Er fährt ja auch relativ konstant. Er war ja in Jerez, auch wenn er da nicht gewonnen hat, auf dem Podium. Und er ist einfach für mich der Top-Favorit weiterhin, logischerweise jetzt auch. Aber ja, also die mittlere Klasse natürlich auch aus deutscher Sicht jetzt sehr erfreulich mit Marcel Schrötter, der lange ums Podium auch mitkämpfen konnte. Am Ende Platz 4 für ihn, und das, obwohl er ja auch noch angeschlagen ist, das wollen wir ja auch nicht vergessen, er hatte ja auch in Austin einen relativ heftigen Abflug, ist da auch immer noch nicht ganz auskuriert. Und dann so auf Platz 4 zu fahren, mitzufahren da vorne mit den Favoriten, auf jeden Fall auch erfreulich, ja.
Ja. Die Moto2 Marcel Schrötter ist im Moment auf Platz 8 in der Gesamtwertung mit 37 Punkten. Francesco Bagnaia führt von Miguel Oliveira und Alex Marquez. Zwei Salto Nullos hatten wir von Lorenzo Baldassari, was Ruben gerade gesagt hat, und von Mattia Pasini, die eigentlich sehr, sehr gut in dieser Gesamtwertung waren, beide schon an Rennen in dieser Saison gewonnen haben. Aber Francesco Bagnaia führt jetzt mit 25 Punkten Vorsprung. Während wir in der Moto2 ein halbwegs gefestigtes Bild haben, haben wir ja das totale Durcheinander in der Moto3. Was für ein Rennen haben wir denn da in Le Mans gesehen? Albert Arenas, der bis zu dem Zeitpunkt einen einzigen Punkt gesammelt hatte in dieser Gesamtwertung, gewinnt vor Andrea Minho, der vorher auch noch nicht das Podium erreicht hatte, 20 Punkte für ihn, und Marcos Ramirez, der zum zweiten Mal Dritter hintereinander geworden ist. Was für ein irres Rennen haben wir da in Le Mans gesehen?
Irre trifft's ganz gut. Ich glaube, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, wären wir nochmal eine halbe Stunde beschäftigt. Im Endeffekt ist es ein Podium, das so keiner auf dem Zettel hatte. Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist ein Podium gewesen, was sogar, und das ist eigentlich das Kuriose, selbst nach der Zieldurchfahrt noch keiner auf dem Zettel hatte, weil eigentlich der Rennsieger Fabio Di Gianantonio war. Er ist als Erster über die Linie gefahren. Er hat seinen ersten Sieg geholt, überhaupt in der Motorrad-WM. Riesiger Jubel, und dann kommt eine Minute später die Nachricht, nö, du bekommst übrigens noch eine 3-Sekunden-Strafe. Durch die ist er dann vom Podium runtergefallen. Arenas hat plötzlich gewonnen. Also es war riesiges Durcheinander, riesige Tränen vor allem auch bei Di Gianantonio, der natürlich, wenn du so um deinen ersten Sieg gebracht wirst in der WM, ich glaube, das ist auch das Bitterste fast, was dir überhaupt passieren kann, vielleicht abgesehen noch von einem verlorenen WM-Titel. Es war großes Chaos. Wir hatten wieder Stürze der Favoriten, so auch schon wie auch schon in Jerez, als es ja diesen Massencrash gab. Dieses Mal auch wieder. Dieses Mal war es noch spektakulärer, weil es tatsächlich in der letzten Kurve passiert ist. Und zwar zwischen Bezzecchi und Jorge Martin. Und Jorge Martin ist wirklich so in den letzten Wochen der große Leidtragende gewesen in der Moto3, weil es war jetzt das zweite Rennen in Folge, in dem er keine Punkte mitgenommen hat, und zum zweiten Mal in Folge wurde er jetzt wieder unverschuldet abgeräumt. Also das letzte Mal ist ihm Canet ins Heck gefahren, dieses Mal ist Bezzecchi vor ihm gecrashed, er konnte einfach nicht mehr ausweichen. Und eigentlich ist Jorge Martin ja derjenige, den wir alle vor der Saison als großen WM-Favoriten auf dem Zettel hatten. Der ist eigentlich auch in dieser Saison, finde ich persönlich, der schnellste Mann gewesen. Aber durch diese 2-0-Runden liegt er jetzt halt trotzdem nur auf Platz 4. Und das führt im Endeffekt dazu, dass tatsächlich, was die WM angeht, die Moto3 eigentlich momentan die spannendste Klasse ist.
Du sagst, Marco Bezzecchi führt nach wie vor, obwohl er ausgeschieden ist, vor Fabio Di Gianantonio, der auf Platz 4 eingefahren ist, und Aaron Canet und Jorge Martin. Und zwischen diesen vier Fahrern liegen 8 Punkte. Dahinter Andrea Minho, der durch seine 20 Punkte jetzt vom Wochenende einen gewaltigen Satz in der Gesamtwertung gemacht hat. Und Marcos Ramirez mit seinem Platz 3 ist dann auch nach vorne gesprungen. Philipp Oettl nur einen Punkt geholt. Der hatte ja das Rennen davor gewonnen. Was war mit Philipp Oettl los?
Philipp Oettl hat sich am ganzen Wochenende eigentlich schon, hatte man zumindest von außen den Eindruck, nicht so wirklich wohl gefühlt. Er selber hat eigentlich immer während der Trainings noch gesagt, naja, es ist alles in Ordnung. Auch nach dem Qualifying dann, als er es nicht ganz geschafft hat in die Top Ten, da hat er auch gesagt, naja, gut, Startplatz in der vierten Reihe ist jetzt eigentlich nicht so schlecht. Sein Problem war dann tatsächlich, dass er kurz nach dem Start so viele Positionen verloren hat, sich dann ganz weit hinten im Feld wieder gefunden hat. Und dann einfach irgendwann den Anschluss verloren hat an die Spitzengruppe. Das war, glaube ich, so der entscheidende Faktor dafür. Das ging nicht nur ihm so. Ein Aaron Canet beispielsweise, der hing auch fest in dieser Gruppe. Canet musste ja von ganz hinten starten. Er hatte diese Strafe bekommen für den Zwischenfall in Jerez noch. Und es ist in der Moto3 einfach so, wenn einmal diese Lücke aufgeht, dann ist es einfach schwierig, die wieder zuzufahren. Und genau das ist Canet und eben leider auch Oettl passiert. Er hat am Anfang zu viel Zeit verloren, dann ging irgendwann diese Lücke auf zu den Top Ten, die er nicht mehr zufahren konnte, war dann in dieser großen Kampftruppe oder Kampfgruppe drin, wo sich dann eben alle ab Platz 11 um die letzten Punkte noch gebettelt haben. Und da ist er dann halt so ein bisschen untergegangen in der Masse. Es ist natürlich schade für ihn. Wir hatten uns alle gewünscht, dass er nach diesem Sieg in Jerez jetzt auch hier in Le Mans nochmal wertvolle Punkte mitnehmen kann, diesen Eindruck aus Spanien bestätigen kann. Hat er nicht ganz geschafft. Am Ende ist es halt ein Punkt geworden. Im Hinblick auf den WM-Stand muss man sagen, nicht ganz so schlimm, weil eben auch die anderen vor ihm liegenden oder an der Spitze liegenden Piloten eben wenig bis gar nicht gepunktet haben.
Also die Moto3 im Moment sehr, sehr spannend und entwickelt sich so ein bisschen zur spannendsten Klasse. Ruben Zimmermann ist der Kommentator bei Eurosport für Moto3 und ist natürlich auch Redakteur bei unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Dir macht es nichts aus, dass es so spannend ist, oder?
Ich kann da ganz gut mit leben, ja. Ich wurde tatsächlich ja auch von den Kollegen bei Eurosport schon leicht kritisiert dafür, dass ich mir immer die spannendsten Rennen rauspicke sozusagen, während in der MotoGP ein Marc Marquez immer vorne wegfährt jetzt in den letzten Rennen. Also ja, ich kann mich nicht beschweren.
Ja, das war mal wieder unser Roundup vom MotoGP-Wochenende. Moto2 und Moto3 haben abgeliefert und wir können eventuell eine sehr, sehr einseitige Saison in der MotoGP erleben, weil Marc Marquez macht im Moment einen verdammt starken Eindruck. Das war Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Zusammenfassung. In 14 Tagen geht es weiter, dann aus Mugello. Und dann werden wir uns danach natürlich wieder treffen und hier auf meinsportradio.de in der Sportshow darüber berichten. Danke, Ruben.
Sehr gerne.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.